Ich lese die Lesung aus Genesis 1, Vers 1 bis Genesis 2, Vers 4a. Im Anfang als Grundlage erschuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war noch nichts und nichtig, ein tobendes Durcheinander. Finsternis war über dem tosenden Chaosmeer. Und der Atem Gottes, seine Geistkraft, wehte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott unterschied das Licht von der Dunkelheit. Er nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein Tag. Und Gott sprach, es werde ein Firmament, ein Gewölbe, eine Art Dach mitten im Wasser. Es unterscheide sich das Wasser darunter von dem Wasser darüber. Und so geschah es. Und Gott machte das Firmament, das Himmelsdach, und unterschied so zwischen dem Wasser unter und über dem Gewölbe. Und Gott nannte das Firmament Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, das Wasser unter dem Himmel sammle sich an einem Ort, damit das trockene, feste Land sichtbar wird. Und so geschah es. Gott nannte das feste Land Erde und die Ansammlung des Wassers Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse frisches Grün sprießen, Pflanzen, die Samen tragen und Bäume, die Früchte tragen. Keine Pflanze soll aussehen wie die andere. Und so geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen, die Samen tragen und Bäume, die eigene Früchte und Samen in den Früchten. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es seien Lichter, Leuchtkörper am Himmelsdach, um Tag und Nacht voneinander zu unterscheiden. Sie sollen als Zeichen dienen, um die Tage und Jahre und die Festzeiten zu bestimmen. Als Leuchtkörper dienen sie am Himmelsdach, um auf die Erde zu leuchten. Und so geschah es. Und Gott machte zwei große Lichter, das größere Licht, die Sonne, zur Herrschaft über den Tag, und den kleineren, den Mond, zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott befestigte sie am Firmament, am Himmelsdach, um der Erde Licht zu geben. Am Tag und der Nacht herrschen sie und unterscheiden zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll voll von Lebewesen wimmeln, und am Firmament zwischen Himmel und Erde sollen geflügelte Tiere, Vögel fliegen. Gott schuf die Meerestiere und alle Arten von Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt. Und er schuf alle Arten von geflügelten Tieren. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das ganze Meer. Auch die geflügelten Tiere sollen sich auf der Erde vermehren. Es wurde im Abend und wieder Morgen ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe Lebewesen hervor, alle Arten von Vieh und alles, was auf ihr kriecht, und alle wilden Tiere. Und so geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht. Er machte sie alle nach ihren eigenen Arten. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen, unser Ebenbild uns gleich, als unsere Repräsentation, damit sie herrschen über die Fische im Meer und über die geflügelten Tiere des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles, was am Boden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als seine Repräsentation, als Repräsentation Gottes, schuf er den Menschen. Männlich und weiblich schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie als Lebensraum in Besitz. Herrscht über die Tiere im Meer und über die geflügelten Tiere des Himmels und über das Vieh und alle Kriechtiere am Boden. Und Gott sprach, seht, Als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume, an denen Samen tragende Früchte sind. Auch alle wilden Tiere und alle geflügelten Tiere des Himmels und alles, was auf der Erde kriecht und alles, was Lebensatem in sich hat, gebe ich das Blattwerk der Pflanzen zur Nahrung. Und so geschah es. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein sechster Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag hörte er mit all seiner Arbeit auf, die er getan hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu seinem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag hörte er auf mit all seinem Werk, das er durch sein Tun geschaffen hatte. Dies sind die Zeugungen des Lebens, die Entstehung von Himmel und Erde, ihr Geschaffensein.
Herzlichen Dank auch für die lange Schriftlesung, Esther. Hast gut durchgehalten. Ja, kürzer ging es nicht. Wir mussten den ganzen Text hören. Denn für mich ist dieser Text einer der wichtigsten der ganzen Bibel. Ich liebe diesen Text. Und ich bewohne diesen Text. Und ich habe einen Zugang zu diesem Text gefunden, indem ich ihn nicht als einen Bericht lese aus der Naturwissenschaft und mich dann lustig mache über die sieben Tage und andere Sachen, das Himmelsgewölbe, die umgedrehte Natur, die wir in dem Bild gesehen haben. Ich lese ihn auch nicht als einen historischen Bericht, wie mal irgendwann in der Anfangszeit, vor aller Zeit es irgendwie war, sondern ich lese ihn für mich als ein Lied über die Grundlagen meines Lebens. Es besingt meinen Lebensraum. Und da schauen wir uns die Folie an. Genau, es besingt meinen Lebensraum. Wie fängt dieses Lied an? Es wird mir erzählt und vorgesungen, dass am Anfang die Erde nichts und nichtig war. Ein Tohuwabohu, großes Durcheinander, Chaos. Und es war Finsternis, nicht Dunkelheit, sondern Finsternis. Schon das Wort Tohuwabohu, das Durcheinander, erzeugt Angstgefühle. Und die Finsternis ist nicht nur unangenehme Dunkelheit, sondern ist auch ein Raum der Angst. Das ist lebensfeindlicher Raum. Und dann ist da noch dieses Urmeer. Dieses Meer ist nicht die freundliche Küste, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, sondern das Urmeer ist das dunkle Chaosmeer. Es beherbergt die Chaosmächte. Das sind alles Bilder, die beschreiben, wie chaotisch das ist, wie lebensfeindlich. Und dann greift Gott ein. Und er beginnt mit dem Licht und vorher noch der Geist, der darüber schwebt. Und er fängt an zu sprechen und indem er spricht, geschieht etwas. Und er fängt an zu sortieren, zu trennen, zu unterscheiden. Und so wird aus diesem Chaos, aus diesem lebensunmöglichen Raum langsam dieser Raum des Lebens für uns Menschen. Die Wassermassen werden voneinander getrennt. Das feste Land wird langsam sichtbar. Stellt euch mal vor, ich habe mit meinen Eltern als Jugendlicher eine Wattwanderung gemacht. Und ich war mit meinen Geschwistern dabei, also mein kleiner Bruder, meine kleine Schwester und meine Stiefmutter. Und mein Vater stand am Ufer und guckte sich das alles so an. Und langsam kam das Wasser. Und wir hatten Stiefel an und wir gingen und das surtschte und sitschte und quaste. Und auf einmal stellte meine kleine Schwester fest, oh, der Stiefel ist im Watt geblieben. Sie ging weiter, der Stiefel war weg. Und ich merkte so, langsam kippt die Stimmung meiner Mutter. Das ist alles gar nicht mehr so schön, sondern sie orientiert sich, wo ist der Vater, wo ist die Küste, wo müssen wir hin? Und dann checkte sie das Wattmeer und die Priele und das Wasser und das wurde quasi und wir bis zu den Knien drin und es wurde wirklich stressig und ich hatte richtig Schiss. Und meine Mutter hat mir später gesagt, sie hatte auch Schiss. So wäre unser Lebensgefühl, wenn wir tatsächlich nicht auf festem Boden leben würden, sondern auf so einer unangenehmen Mischung von Wasser und Erde, so wie im Watt. Daran muss ich denken, wenn in dem Schöpfungslied so ganz nebenbei erzählt wird, ja, das Wasser sammelt sich im Meer und das Trockene wird sichtbar. Gott sei Dank. Da kannst du leben. Festen Boden unter den Füßen. Keine Selbstverständlichkeit. Denn Hand aufs Herz, das kennen wir alle. Lebenssituationen, wo wir das Gefühl haben, das ist gar kein fester Boden unter meinen Füßen, sondern ich versinke. Ich versinke in Sorgen, in Krankheit, in Ängsten. Und da, wenn ihr auf dieser Fährte weitergeht, dann begreift ihr, dass das ein Lied ist, was in unser Leben hinein klingen will, um uns Mut zu machen. Wenn dieses Lied dein Herz berührt, dann ist das einfach nur wohltuend. Nochmal zurück. Also da ist diese Finsternis, das Tohuwabohu, das große Durcheinander, das Chaosmeer. Und dann heißt es, die Ruach, also der Geist oder der Atem, die Geistkraft Gottes. Ja, wie übersetzt man das? Manche sagen, sie weht darüber wie ein Vogel. Sie schwebt über allem. Sie fliegt oder sie brütet. Ich finde das ein sehr eindrückliches Bild. Wenn ich den Eindruck habe, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, wenn ich das Chaos auf meinem Schreibtisch sehe und dann ein bisschen Abstand nehme und mir mein Büro angucke und das Chaos wird immer größer und ich gehe aus dem Büro raus und mache die Augen zu und gucke in mein Leben und es wird immer chaotischer und es ist wirklich finster und ich habe Angst, ob ich mein Leben bewältige, ob ich das auf die Reihe kriege. Dann schaue ich nach oben und sehe die schlecht anmontierten Lampen an der Decke, die schief hängen und von den dreien ist eine kaputt. Und ich denke, es kann nur noch schlimmer werden. Und ich begreife, warum es so wichtig ist, rauszugehen. Nicht im Haus zu bleiben, was Menschen gemacht haben, sondern rauszugehen in die Schöpfung. Also nicht in dem Raum zu bleiben, den Menschen gemacht haben, sondern in den Raum zu gehen, den Gott gemacht hat. Egal wo. Und dann nach oben zu gucken. Da weht was. Der Wind Gottes, der Atem Gottes. Und dann höre ich hin. Und ab und zu höre ich dann auch was. Kraniche. Die Tauben vom Nachbarn. Und das berührt mich. Ja. Ich weiß von unserer Nachbarin, dass sie tatsächlich jedes Mal, wenn sie die Kraniche hört, nach draußen stürzt und sie sieht und dass ihr das Lebenskraft gibt. Ja. Ich habe bei einer Jugendfreizeit in der Ardèche, in Südfrankreich, zum ersten Mal riesige Vögel gesehen. oben drüber. Und ich dachte, boah, das sind bestimmt Adler, richtig fette Adler. Und dann sagte der französische Guide, also der Reiseleiter, ja, für Adler so weit oben, die würden nicht so groß ausschauen. Das sind keine Adler. So wie die segeln, das sind Geier. Ah, hatte noch nie Geier gesehen. Find die auch gar nicht so schön. Aber so wie die schwebten, majestätisch. Das heißt, wenn wir den Blick nach oben wenden, dann hat Gott die Chance, uns zu vermitteln, dass sein Geist darüber weht. Und wenn dies Wehen dann auch in unsere Gedanken und in unsere Herzen hineinkommt, dann stärkt uns das. Es gibt uns Zuversicht. Und dann geht es weiter. Denn Gott spricht, es werde Licht. Und er macht nicht das Licht an. Und er holt auch nicht die Sonne hervor, sondern er sagt, es werde Licht. Und kein Mensch weiß, was das so richtig jetzt ist. Aber es ist das Licht, das dein Herz erfüllt, wenn die Angst und die Sorgen langsam zurückgedrängt werden. Das kannst du dir nicht selber sagen. Das spricht der Schöpfer ins Dasein. Es werde Licht. Und deswegen lese ich das Lied immer wieder für mich, weil ich das hören möchte. Und ich möchte das glauben. Und ich möchte, dass dieses Lied wirkt, wie alle meine Lieblingslieder wirken in meinem Leben. Aber keins hat so einen fantastischen Text wie dieses Mutmachlied. Und dann ist da das Licht. Und dann räumt Gott auf. Er trennt und unterscheidet. Und das inspiriert mich auch. Ich fange dann auch an, mein Leben aufzuräumen. Ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Mal den Schreibtisch aufräumen. Ich liebe sonst das Chaos, weil es meine Kreativität freisetzt. Aber irgendwann kippt das und dann versinke ich in meinem Chaos. Und dann brauche ich festen Boden und dann räume ich auf. Das gehört dahin, das gehört dahin, das ist da und dann quillt der Papierkorb irgendwann über. Und so wie ich mein Lebenshaus äußerlich aufräume, so sortiert sich auch meine Seele. Und ich habe den Eindruck, ich kriege das so ein bisschen besser geregelt. Ein wenig Distanz zu den Sorgen, die ich gar nicht beeinflussen kann. Wie wird das mit den Enkelkindern? Die Krankheit der Schwiegermutter. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine. All die Finsternis, all das Chaotische, was mir Angst macht. Sortieren, trennen. Was hatte ich als nächstes Stichwort? Ah ja. Ich springe ein wenig. Aus der Erde sprießt Grünes hervor. Also die Erde als Mitschöpferin. Der Schöpfer spricht alles ins Dasein, aber die Erde an sich hat auch Wirkkraft. Grünes kommt hervor. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal eine Plage in unserem Garten. Das schöne Meer von Schneeglöckchen ist heimgesucht worden von einer mir noch unbekannten Tierart, die die Schneeglöckchenkelche wegfressen. Die sehen so aus, als wäre ich dann mit dem Rasenmäher drüber gegangen. Also alle schön frisiert. Jedes Glöckchen abgeschnitten und weg. Und mit unserer Nachbarin sind wir auf der Fährte, was das sein könnte. Ob das Kaninchen sind? Oder ob das vielleicht eine neue Schneckenart ist, die in unseren Garten eingefallen ist? Das Grün, die Frühjahrsblumen, die kommen aus der Erde. Es gibt nichts Selbstverständlicheres. Und trotzdem ist das die Wirkkraft der Schöpfung. Und auch die übrigen Lebewesen, die Tiere, Erdtiere, das Vieh und die wilden Tiere werden ins Dasein gesprochen. An genau dem gleichen Tag wie der Schöpfer dann auch sagt, ja, lasst uns den Menschen machen. Und manche von uns, die spüren, dass die Tierwelt, die Landtierwelt und wir Menschen an einem Schöpfungstag geschaffen worden sind. Also wenn man dieser Tagstruktur im Lied wie einem Refrain folgt, da ist eine große Nähe. Deswegen engagieren sich auch manche sehr leidenschaftlich fürs Tierwohl, Tierschutz. Warum? Ja, weil die Tiere uns wirklich nahe sind. Das liegt tatsächlich auch an diesem Schöpfungslied. Und dann heißt es, ja, dass die sich natürlich auch alle ernähren sollen. Was kriegen die zu futtern? Grünes Blattwerk. Ja, alle. Alle, auch die Tiere. Also die Frage der Ernährung. Ja, warum ist denn da nicht davon die Rede, dass der Löwe schon auch mal eine Ziege fressen darf und der Volker auch mal ein Schaf, wenigstens teilweise, genießen darf? Warum taucht das da nicht auf? Ja, weil die Lebensgrundlagen lebensfreundlich gedacht sind. Und es geht da tatsächlich um eine gewaltfreie Ernährung. Das ist interessant. Das hat sich so historisch irgendwann vor aller Zeit nie so ereignet. Die Tiere, ne, die fleischfressenden Tiere haben schon immer Fleisch gefressen. Aber die Sehnsucht, dass das zu unserem Lebenshaus gehört, gewaltfrei miteinander zu leben, bis in die Ernährung hinein, das ist ein ganz genialer Gedanke. Und der findet sich dann auch am Ende der Zeit, wo das nämlich paradiesisch so auch beschrieben wird. Und ich merke, es wird mir nicht von irgendeiner Zeit von viel früher Urgeschichte erzählt, sondern es werden mir Werte ins Herz gesungen, die wichtig für mein Leben sind. Und ich darf selber gucken, wie gewaltfrei ich mich ernähren will. Wie ich da so langsam auf die Fährte komme. Gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreies Miteinander. Und dann ist tatsächlich vom Menschen die Rede, vom Ebenbild. Und diese Formulierung will nichts anderes ausdrücken, als dass wir Menschen Gott repräsentieren. Wir stellen ihn dar. Und das ist nichts Einzigartiges, sondern die Völker rund um Israel, die haben ähnliche Vorstellungen gehabt, mit einigen Unterschieden. Die Ägypter, die fanden es am allerbesten, dass ihr Pharao das Ebenbild Gottes war. Nur der Pharao. Ein einziger Mann. Und so zieht sich das durch die ganze Religionsgeschichte. Und dann ist auf einmal dieses kleine Volk, Israel, und die fangen, ein neues Schöpfungslied anzusingen. Und die singen von den Ebenbildern Gottes. Und was singen sie da? Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes. Was ist das für eine, ich würde das mal so nennen, demokratische Revolution? Was ist das für eine Menschenwürde? Natürlich auch alle Frauen und alle Kinder. Alle Menschen repräsentieren den Schöpfer. Was für eine Würde, was für ein Wert. Da schaue ich rein. Alles Repräsentanten Gottes. Bunt. Fantastisch. Und wenn wir jetzt lernen würden, so miteinander umzugehen, uns gegenseitig so wertzuschätzen, was wäre das ein fantastisches Lebenshaus für uns alle? Und dieses Lied klingt weiter in meinen Ohren und ich komme zum Schluss, wenigstens für das, was ich heute euch sagen wollte, wenn ihr selber in diesen Text reingeht und am Montagabend werden wir ihn im Gemeindehaus, im Gesprächskreis noch ein bisschen vertiefen. Der letzte Tag ist dann der Tag, wo der Schöpfer selber sagt, so, jetzt höre ich mal auf. Nichts machen, ausruhen. Ja, wie ausruhen? Ich dachte, der siebte Tag ist für den Gottesdienst. Da muss ja Gott doch in den Gottesdienst gehen. Der ist ja da muss er auch da sein und mitfeiern, oder? Ja, da lesen wir noch nichts von. Sondern Der siebte Tag in der Schöpfung ist der Aufhörtag. Du sollst auf jeden Fall aufhören mit Arbeiten, mit Erwerbsarbeit. Du darfst mal durchatmen. Und das ist doch die größte Herausforderung überhaupt, in seinem eigenen Leben diesen Rhythmus hinzukriegen zwischen Arbeit und Hobby, Familienleben, samstagabends noch auf eine Demonstration nach Solingen gehen, dann noch eine Geburtstagsfeier und dann die nächste Woche planen. Und wann hörst du irgendwann auf? Ja, aufhören, ja, dann kann ich sonntagabends einen Tatort gucken, dann kann das vielleicht eine Aufhörzeit sein. Ja, aber dann musst du rauskriegen, wie du richtig aufhörst. Gehst du spazieren? Legst du dich voll auf die Couch? Liest du ein Buch? Hast du wirklich ein Hobby, mit dem du aufhörst? Oder bringt dich dein Hobby noch mehr in Stress? Das ändert sich in deinem Leben. Die Kinder sind aus dem Haus, die Enkelkinder kommen rein. Dein Aufhören ändert sich. Das ist ein fantastischer Lebensraum. Und dieses Lied singt uns zu, wir dürfen das Lebenshaus, unser Lebenshaus gestalten. Wir dürfen es bewohnen. Und das Wichtigste für mich ist, wer Chaos, Todesängste, Sorgen und Nöte erlebt, der muss sich nicht sagen, ich bin im falschen Film. Das heißt doch immer, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles sehr gut. Nein, nein, nein. Diese Chaosmächte, diese Finsternis, die bricht immer mal wieder durch. Du musst nicht fragen, wie kann Gott das zulassen, sondern du darfst durch das Lied erkennen, das ist einfach da. Gott hat das nicht gemacht. Das finden wir vor. Das begegnet uns. Das suchen wir uns nicht aus, das finden wir auch nicht toll, da darf man auch klagen und sich beim Schöpfer beschweren. Ja, aber, hallo, anscheinend ist das so im Leben. Das kann passieren, das gehört irgendwie dazu. Und in all dem ist der Schöpfer da, schwebend, wehend, mit seinem Geist, mit seinem Licht, um dir zu helfen, dass du deinen Lebensraum gestaltest, voller Hoffnung auf ihn. Voller Vertrauen, dass sein Licht deine Ängste zurückdrängt und dass du festen Boden unter den Füßen kriegst, dass das Leben gelingt, dass es gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht zu Ende. Kann man aufhören mit, ne? Danke.